Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über den neuen grünen Social Media Star, röstierende Thelen-Aktien und das sagenhafte Comeback von Salesforce. Im Thema des Tages sagen wir euch, wie toll die Tesla-Nacht wirklich war. Und in der Triple-E-Idee präsentieren wir euch die unglaubliche Geschichte von Björn und Arne.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Donnerstag, der 2. März und wir wünschen euch einen coolen Start in den Tag. Ja, gestern hat ja so ein heißes Trio für Unfrieden an den Märkten gesorgt. Das Trio bestand aus starken Konjunkturzahlen aus Amerika und aus China und dann noch aus heißen Inflationszahlen aus Deutschland. Und das alles, das Trio ließ die Zinsen in die Höhe schießen und die Aktienkurse entsprechend purzeln. So will zum einen die Teuerung in Deutschland einfach nicht fallen. Sie verharrte im Februar bei 8,7% und wir hatten euch ja schon gesagt, dass erwartet worden war ein Rückgang auf 8,5%.
Und das liegt vor allem an den Preisen in den Supermärkten. Die rennen wirklich davon. Die Lebensmittelinflation ist auf fast 22% zum Vorjahr gestiegen. Das war der stärkste Anstieg seit Beginn der Statistik 1991. Ja, und im Zentrum des ganzen Trubels die Gurke. Die ist gerade dabei, zum Social Media Star aufzusteigen. Überall posten Menschen die irren Preise für das grüne Gemüse.
Ja, und die Gurke ist mittlerweile zum Eckprodukt im Supermarkt aufgestiegen. Da steht jetzt überall 1,99 ist der aktuelle Preis. Also Eckprodukte zeichnen sich dadurch aus, dass in jedem Supermarkt es immer den gleichen Preis für das Eckprodukt gibt. Und dann gibt es immer noch ein Premiumprodukt. Beispielsweise gibt es die Gurke bei Edeka für 3,29. Und das Eckprodukt, die Eckgurke, kostet 1,99. Auch das ist wahnsinnig teuer.
Die Eckgurke, ich lache mich tot.
Es gibt die Eckgurke.
Los, weiter jetzt.
Rewe, und wenn du zum Rewe gehst, da steht sogar dran, Discount billig. Und dann steht da 1,99. Du denkst dir so, Discount billig für 1,99. Egal, das weiß ich alles, weil ich so oft einkaufen gehe, beziehungsweise es ein Social Media Star ist. Und all die starken Preise und soliden Konjunkturdaten, na, die führen dazu, dass die Zinswelt neu kalibriert wird. In Amerika beispielsweise sind die 10-jährigen Renditen auf fast 4% gestiegen und hierzulande auf 2,7%. Und die Akteure rechnen jetzt damit, dass die amerikanischen Leitzinsen bis auf 5,5% steigen könnten. Heute liegen sie ja bei 4,75 und die EZB-Sätze, die könnten sogar auf 4% steigen von aktuell 2,5%. Also es ist fast schon erstaunlich, dass die Börsen nur so wenig gefallen sind. Der DAX verlor 0,4 und an der Wall Street rutscht der S&P 500 0,5% ab, der Nasdaq 0,7%. Klar, wenn die Zinsen steigen, dann wird unprofitables Hype-Tech nicht unbedingt gut laufen und der ARK Innovation, der verlor deshalb auch etwas stärker, nämlich 3%.
Interessant war, was Deutschlands oberster Währungshüter, Bundesbankpräsident Joachim Nagel, zu sagen hatte. Im Januar habe mit Blick auf die Zinsen ein Überoptimismus geherrscht und eine Übertreibung an den Börsen. Und er, Zitat, sagt noch, nun haben wir die Märkte wieder dorthin bekommen, wo sie hingehören.
Ja, das hat er mit so einer ganz trockenen Miene gesagt. Wobei ich sagen muss, der DAX hat ja von der Spitze jetzt gerade mal 1,5% verloren. Amerika mit 6% deutlich stärker. Aber ob er nicht meint, dass sie noch etwas tiefer hingehören, ich weiß es nicht. Aber diesen Satz, den hat er schon, das sah sehr lustig aus. Und gegen den Trend legten China-Aktien zu. Und da hat der positive Einkaufsmanager-Index den Papieren einen wahren Schub verliehen. Der Hang Seng, das sind ja die China-Werte, die in Hongkong gelistet sind, der gewann mehr als 4% und chinesische Tech-Titel, die sind ja im Nasdaq Golden Dragon versammelt, die gewannen im Schnitt 3%. Und zu den Gewinnern zählte ein Lieblingswert von Frank Thelen und Jan Beckers, nämlich 360 Digitech. Die gewannen fast 8%, das ist immer dieses günstige Fintech, was nur ein KGV von einstellig hat und was deswegen immer laufen muss. Jetzt ist es auch mal gelaufen. Und dann noch ein anderes Unternehmen von Thelen ist gut gelaufen, Zylab. Das ist ein Pharmaunternehmen und das Unternehmen hat 9% hat die Aktie gemacht.
Und wenn wir nochmal kurz auf den Kollegen Beckers zurückkommen, der hat uns ja mal die Aktie der Sprachlern-App Duolingo vorgestellt. Und die Aktie stieg gestern um 22% nach Quartalszahlen. Die Verluste lagen deutlich unter den Erwartungen, Umsätze darüber. vielleicht noch ein paar Zahlen. Die Gesamtbuchungen im vierten Quartal 2022 lagen bei 126,4 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 39% gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Gleichzeitig stiegen die monatlich aktiven Nutzer im vierten Quartal um 43% auf 60,7 Millionen im Vergleich zum Vorjahresquartal und die täglich aktiven Nutzer um 62% auf 16,3 Millionen. Ja, und 7 Analysten sagen derzeit kaufen, 3 halten und das Kurspotenzial wird ja so bei knapp 10% taxiert.
Ja, überleg mal, 16,3 Millionen lernen täglich mit dieser App Englisch oder was auch immer für Sprachen. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Da sieht man, wie viele Leute man für Sprachen noch begeistern kann, auch in Zeiten, wo es künstliche Übersetzer gibt. Und dann gab es noch First Solar und die gewann 16% auf den höchsten Stand seit 2009. Und wer sich so ein bisschen mit Solar- und Windaktien auskennt, der weiß, 2009 gab es mal so einen richtigen Hype schon mal. Der Global Clean Energy, das ist ja der ETF, der die Branche abbildet, der notiert beispielsweise noch ein Viertel unter diesem 2009er Stand. Und deswegen ist First Solar natürlich wirklich, es ist bemerkenswert, wenn sie hoch ist. Und was ist da passiert? Na, die US-Subventionen für die grüne Transformation, dieser berühmte Inflation Reduction Act, der schlägt sich jetzt schon voll nieder. Der Solarpanelhersteller hat nämlich einen Auftragsbestand, dessen Erfüllung bis in die zweite Hälfte der Dekade dauern wird. Also wenn sie jetzt keine neuen Aufträge, wir hatten das ein bisschen bei Airbus neulich schon. Und Goldman Sachs hat daraufhin das Kursziel auf $260 angehoben.
Und wir müssen über Salesforce sprechen. Die Aktie hat im nachbörslichen Handel 15% an Wert gewonnen. Und das für einen Titel mit 170 Milliarden Börsenwert. Das ist echt schon mal ein Wort. Was ist da passiert? Ja, nach zuletzt 2 Jahren schwächeren Gewinnwachstums hat Salesforce in seinem vierten Quartal bei Gewinn und Umsatz die Erwartungen der Märkte übertroffen. Wichtiger noch, der Anbieter von Unternehmenssoftware hat ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von immerhin 20 Milliarden Dollar angekündigt. Ja, und die 20 Milliarden Dollar entsprechend rund 10% aller Aktien und damit steigt der Gewinn, ja, je Aktie rechnerisch um 10%.
Wahnsinn. Und jetzt machen wir wieder ein bisschen Bilanzierung. Wir haben ja gestern schon von Gap gesprochen und viele haben gemeldet sich, oh Mann, spannend, was ihr da erzählt. Und deswegen wollen wir auch mal ein bisschen Zahlen hier häufiger mal machen. Und Salesforce meldete für das vierte Quartal einen Verlust von 98 Millionen Dollar oder 10 Cent pro Aktie und einen Umsatz von 8,4 Milliarden Dollar. Wenn man aber jetzt bereinigt, wir hatten ja gestern über Aktienvergütung gesprochen, die Stock-Based Compensation oder andere Kosten, beispielsweise Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit den jüngsten Entlassungen, dann wird aus den 10 Cent Verlust, nämlich ein Gewinn von 1,68 je Dollar, also Adjusted Gap wäre das dann. Und das ist deutlich mehr, als Analysten erwartet hatten. Die haben nämlich nur erwartet 1,36. Und beim Umsatz, da lag Salesforce auch deutlich über der Erwartung, nämlich mit 8,4 deutlich über den 8, die erwartet worden war.
Für 2024 wird eine deutliche Margenausweitung versprochen, und zwar auf 27%, was deutlich über den Schätzungen lag. Und das Ergebnis über Erwartungen beim Ausblick mehr Gewinnmarge, dazu noch ein Aktienrückkauf. Damit macht Salesforce all seinen aktivistischen Investoren, die sich da ja zuletzt eingekauft hatten, ziemlich viel Freude.
Ja, check, 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 kann man sagen. Alle Boxen getickt, wie der Angelsachse sagen würde. Was nicht so tickig war, war nachbörslich noch die Kryptobank Silvergate. Da ging es nachbörslich, kann man 30% runter. Und ein Grund war, dass sie den Rechenschaftsbericht, den sogenannten 10K, nicht rechtzeitig einreichen können. Aber die schlimmere Nachricht war, dass von Fortführung des Unternehmens die Rede war, die in Frage steht. Und naja, das ist natürlich nicht so richtig doll. Interessant immerhin, trotz dieser Krypto-Hiobs-Botschaft, Bitcoin, nahezu unbeeindruckt, war bei 23.600 in der Nacht. Noch schnell Termine. Was haben wir da in Deutschland? Kion, Merck, Evonik, Hapag-Lloyd, SAP und Befesa. Da gehen Grüße raus an Georg. Dann in Amerika Dell. Da haben wir Quartalszahlen Anheuser-Busch, InBev und dann noch BEA Systems, London Stock Exchange. Und noch an der Wall Street weiterhin Broadcom, Costco, Zscaler und Elastic.
Das Thema des Tages.
An großen Ambitionen mangelte es Elon Musk ja bekanntlich noch nie. Und so waren wir alle sehr gespannt, was er uns präsentieren würde am großen Tesla Investor Day. Ja, als seinen dritten Masterplan beschrieb Musk das, was er seinen Investoren dann im texanischen Austin vorstellte.
Ja, ehrlich gesagt, war alles eine Nummer kleiner. Er hat zwar am Anfang so eine komische Vision gesagt, 10 Billionen bräuchten wir, um die Welt zu retten, aber das war alles nur Vision. Und im Laufe der Nacht wurde aber klar, dass die ganz große Überraschung, wie etwa ein neues Modell, dass es das nicht geben wird, sondern das wird irgendwann später vorgestellt. Und stattdessen lag der Fokus auf der Ankündigung einer neuen Plattform für die Fahrzeugherstellung. Und diese Plattform soll effizienter sein und damit auch eine deutliche Kostenreduzierung ermöglichen. Und das Fahrzeug der nächsten Generation von Tesla, das soll zum Beispiel, und das ist entscheidend, wenn man was produziert, eine Verringerung der Produktionsflächen der Fabrik um 40% und damit dann auch eine Senkung der Kosten um 50% ermöglichen. So wurde das zumindest in den Präsentationen erklärt.
Ja, wir haben uns also die halbe Nacht um die Ohren geschlagen, aber mit der Model 2 News, die ja viele so ein bisschen erwartet oder darauf gehofft hatten, kam Musk dann leider nicht um die Ecke. Die Investoren hoffen halt auf diesen $25.000 Tesla, mit dem der Konzern sein Ziel bis 2030 rund 20 Millionen Fahrzeuge pro Jahr zu produzieren erreichen könnte. Mal zum Vergleich oder schauen wir mal auf den Status quo. Tesla hat im vergangenen Jahr 1,37 Millionen Fahrzeuge produziert.
Also ein neues Auto gibt's vorerst nicht, aber es bleibt trotzdem eine andere zentrale Botschaft, dass man sich nämlich jetzt voll und ganz auf die Skalierung der Elektromobilität fokussiert. Soll heißen, Tesla hat erkannt, dass beim technischen Vorsprung möglicherweise andere Autos aufholen. Konkurrenten wie Mercedes, Hyundai, Porsche oder auch die Chinesen BYD oder NIO bauen inzwischen ja ähnlich gute Fahrzeuge. Beim Ford F-150 hinkt Tesla mit seinem noch immer nicht an den Start gebrachten Cybertruck sogar schon hinterher. Und deshalb soll die Überlegenheit in Zukunft mithilfe der Fabriken und der neuen Plattform erzielt werden. Und alle Experten sind sich einig, dass mit der Plattform der dritten Generation weitere drastische Kostensenkungen bei Tesla erreicht werden können.
Die Analysten der UBS äußerten schon vor der Präsentation die Erwartung, dass Tesla mit der neuen Plattform seine Kosten- und Technologieführerschaft untermauern würde. Das erste wirklich globale Massenelektroauto im Segment unter $30.000 werde diese Führungsposition festigen und einen starken positiven Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung entfalten. Und weiter, wenn ich mal zitiere hier die UBS weiter, wenn unsere Erwartungen erfüllt werden, wird sich dies negativ auf die bestehenden Automobilhersteller auswirken, da sie nicht in der Lage sein werden, ein rentables, erschwingliches Elektrofahrzeug herzustellen, das auch nur annähernd mit Teslas kommenden Produkt mithalten kann. Das klingt ja fast so wie aus dem Werbeprospekt von Tesla selbst, aber sind die Worte der UBS-Strategen. Man muss sagen, zuerst dürften die reinen Elektrokonkurrenten Probleme bekommen mit dem Mithalten in Sachen Kosteneffizienz.
Akteure wie beispielsweise Rivian, Lucid oder auch Fisker machen ja weiterhin hohe Verluste bei jedem Fahrzeug, während sie die Produktion langsam hochfahren. Und die Produktionskosten von Rivian beispielsweise waren 2022 fast dreimal so hoch wie die Einnahmen, was einem Bruttoverlust von $3.1 Milliarden entsprach. Und bei Lucid lag der jährliche Bruttoverlust bei $1 Milliarde. Und Fabriken, die für die Produktion von Zehntausenden von Fahrzeugen pro Jahr ausgelegt sind, sind äußerst ineffizient, wenn nur ein Bruchteil davon vom Band läuft. Und niedrige Verkaufszahlen, die schränken natürlich auch die Möglichkeit der Hersteller ein, mit ihren Zulieferern bessere Konditionen auszuhandeln.
Und wenn wir nochmal wieder auf Tesla schauen, die wiederum werden, um noch stärker wachsen zu können, weitere Fabriken brauchen. Momentan verfügt das Unternehmen in 4 Werken weltweit über eine Produktionskapazität von mehr als 1,9 Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Zum Vergleich, Volkswagen hat mehr als 100 Fabriken und kam in seinem besten Jahr auf knapp 11 Millionen Fahrzeuge. Die im vergangenen Jahr angelaufenen Werke in Texas und Grünheide bei Berlin sind laut Unternehmen auf einem guten Kurs.
Die deutsche Fabrik hat inzwischen mehr als 10.000 Mitarbeiter und produziert über 4.000 Fahrzeuge Model Y pro Woche und Zielwert sind 5.000 Autos pro Woche. Und ein weiteres Werk wird offensichtlich in Mexiko entstehen. Der Präsident des Landes, Andrés Manuel López Obrador, kündigte in dieser Woche an, dass Tesla die Fabrik in Monterrey nahe an der US-Grenze bauen wird. Und außerdem sprach der Präsident von Indonesien, Joko Widodo, darüber, dass man mit Tesla über einen Fabrikbau verhandle. Und solche Berichte hat es in der Vergangenheit auch beispielsweise aus Indien gegeben.
Fassen wir also zusammen, die Veranstaltung war eher was für Spezialisten. Wir haben uns da ganz schön durchgequält, nicht wahr, lieber Holger?
Ja, wir haben auch nicht kein Ingenieursstudium gemacht.
Nee, aber wir sind jetzt fast soweit, ehrlich gesagt.
Skalierung und für jeden Cent umdrehen, das sind bei uns die anderen Menschen zuständig. Das gibt's Controller für.
Viele Zahlen und Skizzen haben wir da heute Nacht gesehen.
Ja.
Die Investoren, muss man sagen, die waren so semi-begeistert. Das Papier verlor danach börslich ja so um die 6% sogar. Wir werden genau beobachten, ob und wann der Plan der ultimativen Kostenführerschaft in Erfüllung geht.
Die AAA-Idee des Tages.
Man sagt ja immer, der Fußball schreibt die besten und schönsten Geschichten. Doch heute zeigen wir euch mal, dass die Wirtschaft da durchaus mithalten kann.
Und zwar die Geschichte, die wir euch erzählen, geht so. Und sie beruht sogar auf einer wahren Begebenheit. Es war einmal ein Vorstandsvorsitzender eines sehr erfolgreichen Unternehmens. Wir nennen ihn hier einfach mal Björn. Björn war nicht nur ein guter Chef und erfolgreicher Manager, Björn war auch ein guter Lehrmeister und er hatte einen Ziehsohn auserkoren, einmal sein Nachfolger zu werden. Nennen wir diesen Ziehsohn einfach mal Arne. Arne war großer Fan von Björn und lernte auch fleißig und gut und dennoch hatte niemand erwartet, dass Arne sehr viel schneller als gedacht das ganz große Rad drehen müsste.
Denn eines Tages geschah es, dass Björn ein, ja man kann sagen, unmoralisches Angebot bekam. Es kam nicht von irgendeinem Unternehmen, sondern von dem großen Konkurrenten seiner bisherigen Firma. Zu allem Überfluss befand sich der Firmensitz der neuen, viel größeren Firma sogar im gleichen Ort. Björn geht also tatsächlich und lässt seinen Ziehsohn Arne allein und alle sind geschockt und wissen gar nicht so recht, wie es jetzt weitergehen soll. Ist Arne überhaupt bereit für diese beinahe unmögliche Mission? Kann er seinen Lehrmeister, der ja das alte Unternehmen so gut kennt wie kein anderer, überhaupt das Rass erreichen? Ist Björns Wechsel womöglich der Anfang vom Ende des Arne-Unternehmens?
Kann diese Geschichte für den Ziehsohn überhaupt gut ausgehen? Wir sagen ja und deshalb ist es heute unsere AAA-Idee. Ihr habt wahrscheinlich schon bemerkt, um welche wahre Geschichte es geht. Es geht um die wirklich erstaunliche Geschichte der beiden Konkurrenten Adidas und Puma und ihre neuen Chefs Björn Gulden und Arne Freund. Und wir haben ja schon darüber berichtet, dass Gulden jetzt der große Hoffnungsträger von Adidas ist und Arne Freund, der hatte gestern seinen ersten großen Auftritt bei Puma und sollte erklären, wie dieses Puma-Märchen doch noch gut ausgehen kann.
Er hat unserer Meinung nach ein paar gute Punkte gemacht und Argumente geliefert, weshalb Puma in Zukunft ein spannendes Unternehmen und damit eine spannende Aktie ist und bleibt. Da ist zum Beispiel der chinesische Markt. Dort liegt Pumas Marktanteil noch weit unter dem weltweiten Durchschnitt. Und Freund sagte, sieht nicht ein, warum das so sein sollte. Quasi auch eine versteckte Kritik an seinem Vorgänger, weil China war nicht so im Fokus von Puma bisher. Während Adidas weltweit im Schnitt dreimal so viel umsetzt wie Puma und Nike fünfmal so viel, seien die Konkurrenten in China zehnmal so stark. Während Adidas in dem Land durch Boykottaufrufe und Corona viel Geld verloren hat, sieht Freund jetzt hier Potenzial und will angreifen.
Und wie gut Puma einen großen, aber dennoch sehr individuell geprägten Markt erobern kann, das zeigt das Beispiel Indien, was viele nicht wissen. Und ich wusste es zum Beispiel auch nicht. Puma ist in Indien Marktführer. Und das hat man geschafft, indem man sich den alles überragenden Volkssport Cricket als Ausrüster gesichert hat. Und dazu werden noch ein paar berühmte Bollywood-Stars ausgestattet. Und schon ist man in der Pole-Position auf einem der größten Wachstumsmärkte der nächsten Jahre. Und auch in den USA ist Puma zuletzt Bemerkenswertes gelungen. Man konnte sie nämlich einen Namen als Basketballhersteller machen, mit einer Entwicklungsabteilung vor Ort und großer Eigenständigkeit der örtlichen Verantwortlichen.
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, da in US-Basketball Fuß zu fassen. Haben sie aber offenbar geschafft. Hinzu kommt eine starke Fokussierung auf das Thema Frauen, die man bei Puma nicht nur mit Fashion-Produkten erreichen möchte, sondern auch mit speziell für Frauen entwickelten Fußball- und Basketballschuhen. Und Freunds Vorstand beispielsweise ist zur Hälfte weiblich und auch die nächste große Markenbotschafterin von Puma ist eine Frau. Und die Art der Präsentation ihres Namens, die gestern bekannt gegeben wurde, hat sich der Ziehsohn von einem noch größeren als Lehrmeister Gulden abgeschaut. Die Nachricht am Ende seiner ersten Bilanz-PK leitete Freund nämlich mit dem Satz ein, den er sich vom legendären Apple-Chef Steve Jobs abgeschaut hat. There's one more thing, sagte er fast schon im Gehen, da ist noch eine Sache.
Und diese eine Sache ist, und jetzt kommt Trommelwirbel, Pop-Ikone Rihanna. Zusammen mit ihr will Puma in einer mehrjährigen Kooperation gemeinsam Produkte entwickeln und vermarkten, nach einer ähnlichen Zusammenarbeit vor 5 Jahren. Return nennt man es bei Puma und erhofft sich viel Sichtbarkeit auf dem US-Markt. Ja, stimmt, da wäre eine Erinnerung wach. Auch Adidas hat ja sehr erfolgreich mit einem US-Megastar zusammengearbeitet. Doch leider endete diese Beziehung in einem Desaster, ein Reinfall, wie ihn Adidas mit Kanye West erlebt hat. Das sei nicht zu befürchten, sagte Freund. Man kenne sich seit vielen Jahren. Naja, wer weiß schon, wie diese Superstars wirklich ticken. Aber ich glaube, das ist solider, oder?
Ich würde Rihanna als solider einschätzen, obwohl man weiß es wirklich nicht so genau. Also zu behaupten, man kennt sich seit 4 Jahren, ich weiß genau, wie Rihanna tickt. Mal gucken. Klingt auch irgendwie fast alles zu schön, um wahr zu sein. Und so muss ich doch hier am Ende die Euphorie doch noch ein bisschen bremsen. Denn so toll die Zahlen des vergangenen Jahres auch waren, also die ja gestern bekannt gegeben worden, Rekordgewinn, Umsatzanstieg um fast 20%. So vorsichtig ist der Ausblick für 2023 gewesen. Einstelliges Umsatzwachstum und einen stagnierenden Gewinn hat Freund angedeutet. Er befürchtet einen Preiskrieg auf dem Sportartikelmarkt. Die gesamte Branche leide unter hohen Vorratsbeständen. Die Aktie verlor deshalb rund 6%, obgleich die Analysten von Goldman Sachs schert das offenbar nicht. Sie haben prompt eine Kaufempfehlung ausgesprochen mit dem Kursziel 100 Euro. Wie viel das ist, sieht man, wenn man den aktuellen Kurs anschaut. Der liegt nämlich momentan bei 56 Euro.
Das war Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa@welt.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und wir haben viel Feedback auf unseren LinkedIn-Lifehack bekommen. Und das war ja die Idee, dass man unter einen Post die Wörter Comments for Reach oder vielleicht auf Deutsch Kommentare für Reichweite schreiben soll. Und ich habe ja versprochen, das bei mir mal auszuprobieren. Das habe ich auch gemacht. Ich habe den Dev.Jabins Podcast mit einem Post gewürdigt und dann auch die Wörter drunter geschrieben. Ich muss gestehen, das Engagement der Gemeinde war unauffällig, eher sogar unterdurchschnittlich. Vielleicht lag es auch an dem schwachen Bild, was ich da abgebildet habe. Es waren nur 7600 Menschen, die den Post zu Gesicht bekommen haben. Und es hieß ja, mit diesen Dingern würde man mehr kriegen. Und bei meinen letzten Posts waren es 13.000 beispielsweise oder 74.000 bei der Folge mit dem Blingmann, wo wir um die Finanzintelligenz von Kindern gesprochen hatten. Das war auch ein Thema, was die Leute so mitgenommen haben, ohne dass man Comments for Reach hinschreiben musste. Und ja, auch Svenja, die das ausprobiert hat, die dürfte noch deutliches Verbesserungspotenzial sehen. Auch da sahen die Zahlen jetzt nicht so richtig geil aus.
Ja, also irgendwie abwarten. Wir haben ja gesagt, der Trend schwappt gerade nach Deutschland über. Ich mal gucken.
Du meinst, der Algorithmus ist noch in Amerika und er muss nur über den Teich mit dem Schiff fahren?
Vielleicht sind ja Svenja und du Trendsetter und jetzt geht's erst so richtig los.
Meinst du? Und dann kommt der Algorithmus, vielleicht dann am Wochenende. Und auf einmal explodiert mein LinkedIn und ich habe dann auf einmal ganz viele Menschen, die das sehen und mir folgen wollen. Und
Arturo hat uns auf jeden Fall geschrieben. Er scheint die Shownotes gründlich, so richtig gründlich zu lesen und hat dort den Luxor Smart Overnight Return gefunden. Den hatten wir als Idee für das Jahrhundertportfolio in den Begleittext getextet. Und da wir nicht im Detail darüber gesprochen haben, wie dieser Overnight ETF funktioniert, möchte er mehr erfahren. Dieser Overnight soll angeblich ein Geldmarktfonds sein, enthält aber anscheinend Aktien, fragt und schreibt er. Ja, es handelt sich um ein Swap-Produkt, das vielleicht Aktien enthält, aber synthetisch den Overnight-Geldmarktsatz abbildet. Momentan liegt der bei 2,39%. In 2 Wochen dürfte er 0,5% höher stehen. Ihr bekommt nämlich jede Zinssetzung umgehend mit, anders als beim Tagesgeld.
Ganz genau. Und dieser Overnight-Satz, den könnt ihr auch im Internet nachgucken, da wird er unter ESTR geführt, also ESTR. Manchmal ist das E auch so ein Eurozeichen und da kann man sich den täglichen Satz angucken und dann weiß man, was dieses Ding einem abwirft. Und ich finde 2,39 ist mehr als hier diese Trade Republic mit 2 oder selbst der Scale, wenn man mit 2,3% bietet. Also insofern ist es schon ein spannendes Produkt und vor allen Dingen, wenn in 2 Wochen die Zinsanhebung kommt, seid ihr sofort mit dabei. Und wenn es wirklich auf 4 hochgeht, dann habt ihr irgendwann 4. Und wenn ihr noch mehr kluge Ideen auch jenseits von Aktien hören wollt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.